Herzlich willkommen zu Folge 18 des Podcasts zu Studium und Berufseinstieg der Zentralen Studienberatung der Universität Heidelberg. Heute haben wir einen Gast bei uns. Bartosz Kajdas ist von High Innovation und wir sprechen heute über Startups, Gründen und Transferideen. Am Mikrofon Annika Skibber. Wie finde ich wann, für was den passenden Markt? Und gibt es ein Erfolgsrezept fürs Gründen? Der Weg in die Selbstständigkeit hat es in sich und deswegen spreche ich heute mit dem Startup-Experten Bartosz Kajdas. Bartosz ist selbst Podcaster und spricht in Working with Startups from Science über seine Erfahrungen in der Startup-Branche. Außerdem ist er Berater von High Innovation und begleitet Ausgründungen aus der Wissenschaft in die freie Marktwirtschaft. Hallo Bartosz, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Annika, danke für die Einladung. Ja, schön, ich freue mich auf das Gespräch jetzt.
Ja, super. Ja, es hat ja dann doch tatsächlich sehr spontan geklappt. Wir hatten schon länger überlegt, mit High Innovation zusammenzuarbeiten und jetzt endlich können wir das umsetzen. Ich freue mich total. Ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Du selbst sprichst ja in deinem eigenen Podcast auch über Startups aus der Wissenschaft. Außerdem bist du Teil des Beraterteams von High Innovation. Was ist denn genau euer Angebot und für wen seid ihr denn da?
Ja, genau. Also High Innovation ist die Transferagentur der Universität Heidelberg. Die wurde letztes Jahr im April 2020 gegründet und wir sprechen sozusagen alle Mitglieder der Universität an mit unserem Angebot, denn wir möchten als zentrale Agentur letztlich Transfer möglich machen, also Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen hin für eine Innovation oder hin zur Gesellschaft und das eben für die Gesellschaft auch nutzbar zu machen. Das heißt, wir unterstützen mit unseren Angeboten Professorinnen, Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, das können zum Beispiel Postdocs sein oder Personen, die promovieren oder eben Studierende dabei, entsprechend, wenn eine Erkenntnis vorliegt, ein wissenschaftliches Ergebnis oder ein Produkt, wie kann man das eben in die Gesellschaft überführen und das eben als Volluniversität für alle Disziplinen, die wir hier am Standort Heidelberg haben.
Und ihr habt ja auch unter anderem Workshop-Angebote. Wir selber beim Career Service haben ja auch Entrepreneurships for Beginners als Kurs. Das ist so ein Kurs, wo man die ersten Berührungspunkte sammeln kann mit, was ist eigentlich die Selbstständigkeit und worauf muss ich da konkret achten. Ihr habt aber auch Workshop-Angebote. Was ist da genau? Was gibt's da genau?
Ja, also wir haben ganz viele Angebote, also für verschiedene Zielgruppen auch. Wir haben Workshop-Formate, Veranstaltungsreihen. Wir haben auch jetzt eine Vorlesung, Entrepreneurship. Dazu gibt es auch noch eine begleitende Vortragsreihe. Da kann man mal auch reinschnuppern. Da muss man jetzt nicht einen Studiengang haben. Das ist für alle offen. Man kann sich da anmelden, um da auch ein bisschen was mitzubekommen. Wir werden im Wintersemester diesen Jahres, 2021, eine neue Homepage haben, wo man auf jeden Fall nochmal all unsere Angebote nachlesen kann. Mhm. Denn neben den Veranstaltungsformaten haben wir natürlich auch die Beratung. Da bin ich auch ansässig. Also ich berate die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wenn sie eine Idee haben, die kommen dann zu mir und ich spreche dann mit ihnen, gemeinsam mit weiteren Kolleginnen und Kollegen. Und ab dem Sommersemester 2022, und das ist richtig cool, wird es ein Entrepreneurship-Zertifikat geben. Das heißt, alle Veranstaltungen, die dann Studierende hier machen an der Universität Heidelberg, die bekommen dann so ein Entrepreneurship-Zertifikat ausgestellt. Und das könnte ja eine feine Sache sein, wenn man sich später mal bewerben möchte in der Industrie. Da kann man auch zeigen, dass man schon gewisse unternehmerische Fragestellungen vielleicht auch mal bearbeitet hat und kann dann entsprechend auch das Ganze als Zertifikat erwerben.
Ah ja, interessant. Direkt nochmal kurz zu dem Begriff Wissenschaft. Du hast ja auch einen Podcast und der heißt Working with Startups from Science. Wie kam es dazu und Science, ist es nur Naturwissenschaft oder meinst du damit die Wissenschaft allgemein?
Ja, also ich habe den Podcast habe ich 2019 gegründet, als ich noch an der TU Darmstadt gearbeitet hatte. Und das kam entsprechend so ein bisschen auf, weil ich mit super vielen spannenden Personen eigentlich zu tun hatte, mit Erfindern, die tolle Ergebnisse, tolle ja, Erfindungen einfach hatten. Und es hat so auf der anderen Seite ein bisschen der Kanal gefehlt für die angehenden Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft. Die haben keine Referenzpunkte gehabt. Also die haben mich immer gefragt, ja, wie ist es denn eigentlich in der Realität und wie hat es denn der und der geschafft und dergleichen. Und da habe ich einfach so ein Need erkannt und gesehen, ja, eigentlich ist es doch schade, dass die Leute nicht darüber berichten, und hatte dann entsprechend den Podcast ins Leben gerufen. Und der erscheint einmal im Monat, und in diesem Podcast, da befrage ich Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft und auch Experten und Expertinnen, die eben da in diesem Kontext wissenschaftliche Ausgründungen zu tun haben, die befrage ich oder die interviewe ich entsprechend, um eben diese Insights zu teilen, die es einfach braucht als Ausgründer aus der Wissenschaft, weil es ist ein bisschen anders. Wenn du aus der Wissenschaft ausgründest, gibt es ein paar, sag ich jetzt mal, andere Nuancen, wie wenn du jetzt ein IT-Startup à la Facebook gründest und dergleichen. Und das möchte ich einfach nur ein bisschen pointiert darstellen. Und der Science-Begriff war eigentlich eher synonym gedacht und gar nicht irgendwie einschränkend und dergleichen. Also in diesem Working with Startups from Science meine ich damit einfach wirklich Ausgründung aus der Wissenschaft, denen eine Stimme zu geben, das ist mir sehr wichtig.
Okay, also verstehe. Das ist, geht halt darum, dass es eigentlich die Wissenschaft als solche ist, weil wenn ich das jetzt höre, dann denke ich häufig auch an diesen eher angelsächsisch geprägten Begriff, wo Science ja doch sehr an den Naturwissenschaften haftet. Und dann ist das ja gar nicht der Schwerpunkt, auch gar nicht der Schwerpunkt von High Innovation, oder?
Ja, also von High Innovation haben wir thematisch gesehen keinen Schwerpunkt. Ja, also wir sind ja eher in Heidelberg eine Volluniversität. Das heißt, wir haben alle Disziplinen im Blick. Und was bedeutet das? Also für uns teilt sich das so ein bisschen in zwei große Felder. Einmal gibt es diesen klassischen Tech-Transfer. Damit meint man begrifflich auch wirklich die ganzen Thematiken mit den Patenten, dass man da ja ein technisches Produkt produzieren kann oder dergleichen. Und dann gibt es aber noch die Wissenstransfer-Geschichte, also Ideen, die auf Wissen, auf Know-how, auf Erkenntnissen beruhen, die jetzt nicht klassisch patentiert werden können. Aber das sind auch trotzdem wichtige Impact-Themen, die wir identifiziert haben, und dafür bieten wir auch insbesondere oder spezielle Beratungen an. Das heißt, bei uns finden sich der klassische Tech-Transfer, wie man das so kennt, Erfinder, Patent wieder, der möchte dann eine Ausgründung vornehmen, aber auch jemand zum Beispiel aus den Geisteswissenschaften, der eine tolle Idee hat, ja, vielleicht einen Fragebogen entwickelt hat und damit etwas verbessern möchte, und den helfen wir natürlich auch entsprechend sich zu überlegen, okay, macht ein Startup Sinn, ist das wirtschaftlich potenziell interessant für den einen, und wie kann man diesen Weg entsprechend auch gehen?
Wie kann man diesen Weg entsprechend gehen? Das frage ich mich tatsächlich auch. Wenn man ein Vollzeitstudium macht, dann hat man natürlich unheimlich viel zu tun. Jetzt gibt es bald die Möglichkeit eines solchen Entrepreneurship-Zertifikats. Und wir haben auch allgemein ja auch diese Kurse, die wir auch anbieten, die Workshop-Kurse. Aber was würdest du sagen? Studieren und gründen, geht das überhaupt gleichzeitig?
Ja, tatsächlich geht das, ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Mhm. Warum? Weil einfach in dieser Lebensphase in der Regel die Lebenshaltungskosten relativ gering sind, also für die Studierenden. Oder wenn sich jemand gerade im Studium befindet, da wohnt man ja noch in der WG vielleicht oder hat ein kleines Zimmer und hat auch theoretisch ja schon ein paar Freiheiten auch zeitlich. Ja, man kann dann vielleicht eine Veranstaltung schieben oder sich ein Urlaubssemester einplanen und dann auch mal eine Idee wirklich ausprobieren. Das heißt, eigentlich ist das so ein guter oder der beste Zeitpunkt, mal was auszuprobieren. Mhm. Ja, weiter später kommen dann die Verbindlichkeiten hinzu, man hat dann Familie, einen Kredit, den man abbezahlen muss. Also das Risiko wird viel größer, etwas Neues auszuprobieren oder einfach mal ja in das Risiko zu gehen. Und als Student, wie gesagt, kann man das mal ausprobieren, und ja, es gibt auch wirklich tolle Fördermöglichkeiten, speziell für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Studierende, die kann man dann in Anspruch nehmen, und das kann so der erste Schritt sein Richtung Selbstständigkeit und Unternehmertum.
Mhm. Wenn du jetzt sagst, mal so ausprobieren, das klingt jetzt gar nicht so, als müsste man den perfekt ausgearbeiteten Plan schon haben. Wie kann ich mir denn ein erstes Treffen dann bei High Innovation vorstellen? Sollte ich da mit einer Idee kommen oder brauche ich da einfach nur die Motivation, den Gründungswillen, und dann kann ich schon an eure Tür klopfen?
Ja, also beides ist sehr gern gesehen bei uns, ja. Also ich sage immer, je früher, desto besser, weil dann können wir tatsächlich diesen Gründungsprozess ja beschleunigen oder ja eine gewisse Effizienz reinbringen. Und es ist einfach so, wenn jemand einen Gründungswillen hat, egal ob mit oder ohne Idee, wir gucken, wo kann man diese Person unterbringen, welche Veranstaltungen machen, zu welchem Zeitpunkt vielleicht Sinn, ja. Gibt es vielleicht eine Vernetzungsmöglichkeit, zum anderen Team dazuzustoßen oder irgendwie andere Möglichkeiten? Also das ist auch eine sehr, sehr gute Form, ja, einfach in Kontakt zu kommen mit dieser Szene, mit diesem Berufsbild an sich. Und diejenigen, die eine Idee mitbringen, ja, also da sind wir mit den ganzen Tools, die wir haben, stehen wir da zur Seite. Das heißt, wir gucken uns die Idee an, wir schauen, wir bewerten also den Umsetzungsweg, wie plausibel ist das, was man da vorhat. Ist das denn eine Idee im Bereich Must-Have, Nice-to-Have? Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Ja, also wir nehmen so ein bisschen die Idee auseinander und versuchen so, ja, herauszufinden, auch gemeinsam mit dem Gründer, mit der Gründerin, ja, was ist denn eigentlich die Vision, das Ziel so von diesem ganzen Vorhaben, das man im Kopf hat. Und das Ganze wird dann eben noch einfach unterstützt durch unseren Service, dass wir einfach gucken, ist ein Förderprogramm möglich? Kann man das irgendwie nochmal finanzieren? Ja, gibt es da irgendwie Mittel, die man da in Anspruch nehmen kann, um damit zu starten? Ja, und das sind eben ja Themen, da kann jeder zu uns kommen, also egal ob Studierender, wissenschaftliche Mitarbeiter, Professor, also jeder ist willkommen. Wir sprechen da und schauen uns ganz individuell die Lösungsmöglichkeiten an für die einzelnen Personen, die zu uns in die Beratung kommen.
Das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst, dass es nicht nur an die Studierenden gerichtet ist, sondern eben auch alle, die irgendwie an der Universität dranhängen.
Ja, also die Ideen entstehen ja überall, ja, also
ja,
manchmal läufst du an die Uni und denkst da, Mensch, also das ärgert mich, das stört mich hier schon die ganze Zeit, warum ist das nicht so und so, ja, und dann beginnt so, oder dann wird da die erste Idee geboren und dann vielleicht setzt man sich mal dran und versucht es mal zu erforschen, warum gibt es die Lösung noch nicht für mein Problem, ja, und dann stellt man fest, hey, cool, also da bin ich ja auf was gestoßen, was sehr interessant sein könnte. Und so entwickelt sich das halt immer weiter und dann kann man mal das weiter ausbauen in Gedanken und irgendwann stellt man das mal seinen Freunden und Familien vor, ja, die sagen alle, wow, toll, super, super, super Idee, echt krass und es gab's noch nie und sowas und dann wäre so der nächste Schritt, dann kommt man dann so zu uns und stellt so das ein bisschen vor und wir geben dann wirklich sehr, ja, authentisches, ehrliches Feedback, das ist uns wichtig und es ist, ja, wichtig, dass wir Ideen fördern, die ja einfach auf einem guten Fundament stehen, ja, also es geht bei uns jetzt bei High Innovation nicht darum, dass wir jetzt hier Startups wie am Fließband produzieren, sondern dass die Leute auch wirklich mit dem, was sie machen, Impact erzeugen und das ist Kern unserer Arbeit und das kann eben damit eben, ja, umgesetzt werden, dass wir dann oft schnell und oft in Kontakt treten und die Leute dann auf ihrem Weg begleiten.
Wenn ich mir mal vorstelle, wenn ich jetzt eine Idee hätte, dann denke ich an die ganze Bürokratie, die daran dranhängt und habe da irgendwie auch mehr Angst, dass ich was falsch machen kann, dass ich da irgendwie den Durchblick bekomme. Wie geht man denn an so eine Idee ran und an das Gründen als solches? Du sagtest jetzt, man soll erstmal sich das vielleicht im näheren Umfeld vorstellen, bei Freunden, bei Verwandten und da sozusagen erstmal die Idee vielleicht so ein bisschen hören, wie finden die das eigentlich, wie kommt das an? Und dann aber, also gibt es da eine Reihenfolge?
Ja, also im Grunde höre ich das sehr, sehr häufig, dass viele Personen Vorbehalte oder Ängste haben oder einfach unsicher sind, wie sowas aussehen könnte und muss man vielleicht gleich Steuern zahlen und ja, also kommen da Verbindlichkeiten auf mich zu oder dergleichen. Ja, das ist durchaus, kommt sehr häufig vor in der Beratung, dass diese Sorgen und Ängste sehr früh schon geteilt werden mit uns. Wobei wir eben sagen, also erstmal müssen wir uns darum kümmern, ob deine Idee überhaupt einen Mehrwert erzeugt oder ob die beim Kunden ankommt. Ja, das ist die allerwichtigste Komponente, die versuchen wir ja wirklich sehr konkret zu analysieren, sehr, ja, gut darzustellen, um diese Mehrwerte auch offen zu legen. Und erst wenn es hier so einen gewissen Problem-Solution-Fit, also so einen Proof gibt, dass dieses Problem oder deine Lösung, die du anbietest, auch auf ein echtes Problem stößt in der Realität, wenn dieser Fit da ist, dann kann es erst, also dann sollte es weitergehen in den nächsten Schritt. Der nächste Schritt sieht so aus, dass eben man sich anschaut, okay, welches Produkt biete ich konkret an, in welcher Form und dergleichen. Also im ersten Schritt ist es wichtig, diese Idee zu analysieren, gibt es das Problem in der Realität und ist meine Lösung auch entsprechend interessant für die vielen Leute, die ein ähnliches Problem haben. Und der zweite Schritt, den ich empfehlen würde, ist, sich klarzumachen, passt überhaupt die Gründung für mich? Ist die Gründung wirklich das, was ich machen möchte, und kann ich mir das auch vorstellen? Und eine Sache vielleicht auch oder ein Kommentar dazu, diese Ängste und Sorgen oder im Allgemeinen diese Unsicherheiten, das ist eigentlich eine Tätigkeitsbeschreibung des Unternehmers oder der Unternehmerin. Also viele wissen ja nie, wie entwickelt sich der Markt, ist mein Produkt morgen schon wieder out, hat ein Konkurrenten bessere Lösung oder dergleichen. Ja, also als Unternehmer operierst du halt echt wirklich in einem Bereich von einer sehr großen Unsicherheit. Und das muss man auch ein Stück weit wollen und auch verstehen, dass es so ist. Und man kann auch nicht alles zu 100% am Ende vielleicht auch wissen oder regeln. Eine gewisse, ja, Unbekannte bleibt immer da. Und das muss man auch für sich einfach reflektieren, ob man der Typ dazu ist, um genau diese Unsicherheit auszuhalten. Ja, man muss gut bei sich sein im Sinne von wissen, wohin man will, wo kommt man her. Und diese Fragen, die helfen einem in der Selbstreflexion herauszufinden, eben ob diese Gründung halt zu einem passt. Und das ist so der zweite Schritt, der wichtig wäre. Und der dritte ist die Umsetzung dieser Idee. Also der dritte ist einfach, sich zu überlegen, wie sind meine nächsten Schritte, wie kommt das Produkt zum Kunden, wie rufe ich die Leute an, habe ich eine Webseite, versuche ich irgendwie von Tür zu Tür zu gehen im Direktvertrieb. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und Modelle, wie ein Produkt zum Kunden kommt, und all das setzt letztlich auch diesen Erfolg voraus, den man natürlich planen möchte. Und das sind so diese drei Schritte, dass man sagt, also nochmal zur Wiederholung, die Idee, was ist die Idee und ist da dieses Problem-Solution-Fit drin, dann passt überhaupt Gründen zu mir, und der letzte Schritt ist, wie setze ich eigentlich die Idee um, mit welcher Strategie.
Hattest du denn schon mal in deiner Beratererfahrung jetzt schon so einen Fall, wo jemand vielleicht irgendwie dann zu dir kam und die Idee so halb gut fand und aber irgendwie auch sich nicht die Chance vertun wollte, mal zu klopfen? Also wie sicher ist denn da jemand, der dann da zu dir kommt, wie selbst überzeugt?
Ja, also da habe ich eine schöne Geschichte dabei. Tatsächlich ist es so, dass diese Geschichte sehr häufig vorkommt. In der Regel war das dann, oder bei dieser Geschichte war das so, es kam ein Gründer aus der Informatik zu mir und hat gemeint, hey, ich habe da so eine Idee, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann frage ich so, ja, was ist denn eigentlich die Idee jetzt von dir? Und dann sagt er, ja, ich kann so Chips, die jetzt verbaut sind, kann ich schneller machen, um 30%. Und dann sage ich, ja, krass, ja, wie hast du das gemacht oder wie schaffst du das? Ja, durch ein Software-Update, durch eine verbesserte Sprache, die ich da programmiert habe in meiner Doktorarbeit, kann ich das irgendwie optimieren und die Chips schneller machen. Ja, aber ich weiß nicht, der Markt ist so groß, und also hat er natürlich viele Vorbehalte genannt. Und ich habe dann gemeint, ey, hör zu, ja, willst du überhaupt den Gründen? Und er hat gesagt so, ja, ich weiß, er kann sich's vorstellen, aber, also war ganz viele Limitationen dabei und Unsicherheiten und dergleichen. Und dann habe ich gemeint, ja, hör zu, dann lass uns mal einfach diesen Prozess starten, einfach ganz unverbindlich. Du kannst jederzeit abbrechen, wann du möchtest. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben so ein Businessmodell geschrieben, wir haben dann geguckt, okay, was sind die Mehrwerte, wie könnte das potenziell aussehen, und hatten dann gesagt, also die Umsetzung konkret, also Schritt 3, und dann haben wir eben das Ganze nochmal gekoppelt an eine Sache, wo wir gesagt haben, also es gibt das Exist-Forschungstransferprogramm. Und wir hatten damals vereinbart, weil er auch dann schon ja einfach Familie auch hatte und gesagt hatte, er braucht dann eine gewisse Sicherheit, was das Finanzielle betrifft, zumindest mal in der Anfangsphase, haben wir gesagt, ja, hör zu, wenn dieses Exist gewonnen wird, dann will er es auf jeden Fall durchziehen und sich zu 100% committen für sein Thema. Und dann haben wir diesen Antrag geschrieben, eingereicht, der wurde positiv bewilligt. Und jetzt ist der Geschäftsführer, hat ein großes Unternehmen, ein amerikanischer Investor ist drin, also echt eine super tolle Erfolgsgeschichte, und entstanden halt eben durch ein Anfangsgespräch, wo einfach noch vieles unsicher und unklar war. Und erst durch die gemeinsame Arbeit und durch diesen Prozess wurde das immer, ja, war man sich immer sicherer, oder der Gründer war sich dann immer sicherer in dem, was er tat und dass es Potenzial hatte. Und bisher hat er es noch nicht bereut, dass er eben in diese unternehmerische Perspektive oder diese eingenommen hat, beziehungsweise Unternehmer geworden ist. Und ja, das sind schöne Geschichten oder Erfolgsgeschichten, die man immer wieder als Berater erlebt, weil natürlich sehr, sehr viele am Anfang aus der Wissenschaft kommen und da vielleicht noch nicht so den klaren Blick eben haben. Und da helfe ich einfach, oder wir als Team auch, die Leute abzuholen und dann auch diesen Weg zu gehen vom Wissenschaftler zum Unternehmer, was wirklich sehr, sehr wichtig ist.
Also das ist ja auch eine ganz andere Frage, die man da sich selbst auch stellt, ne? Also das, also so innovativ zu sein, überhaupt auch das Denken vielleicht im Studium ist vielleicht auch ein anderes, und man hinterfragt sich weniger selbst, weil man ja auch immer ständig dieser Prüfungssituation ausgesetzt ist, und dann sozusagen sich selber mal wirklich zu hinterfragen, stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor. Wie kann man denn da sich ja so ein bisschen selbst betrachten?
Ja, ich meine, diese Fragen, die werden ja immer lauter zum Ende eines Studiums dann meistens. Also klar, Bachelor vielleicht, also Bachelor-Studenten, die sagen sich, okay, mein nächster Schritt ist der Master, das ist schon mal klar. Aber dann nach dem Master ist halt die Frage, okay, was will ich eigentlich machen? Was möchte ich vom Leben? Ist das, wo ich jetzt meine Ausbildung mache, meine Qualifikation erwerbe, auch das Richtige? Später in der Promotion genauso, ja, also die Herausforderung gerade am Ende von einer Ausgründung aus der Wissenschaft ist ja, dass die Leute, die promovieren, die haben am Ende ihrer Promotion, haben die das Ergebnis in der Hand, und die haben erst dann ein gewisses Gefühl, wie viel Potenzial da drin steckt. Und das Ding ist halt, dass dann aber am Ende die Gelder fehlen, um sich weiter zu finanzieren, vielleicht dieses Thema voranzubringen. Und dann ist man immer in so einer Übergangsphase, die natürlich sehr kritisch ist, weil viele dann sagen, ah, ich habe schon Familie oder ich habe schon irgendwie andere Pläne, ich möchte nochmal ins Ausland oder wie auch immer. Und da passt halt eben so Gründung nicht rein. Und das ist immer dann manchmal so Ad-hoc-Entscheidungen, die dann gefällt werden, oder auch ganz kurze Zeitfenster, in denen sich die Leute mal ausprobieren. Das ist natürlich fast gang und gäbe, muss man sagen. Aber um diesen Punkt ein bisschen nach vorne zu ziehen, um sich selbst zu reflektieren, gibt es eine ganz schöne Methode, und die nennt sich Ikigai. Und Ikigai kommt aus dem asiatischen Raum und bedeutet frei übersetzt so viel wie das, wofür es sich zu leben lohnt. Und diese Methode ist so eine Selbstreflexionsmethode, mit der man einfach herausfinden kann, was möchte ich vom Leben, ja, also wie möchte ich zukünftig leben. Und ich kann die ganz kurz mal erwähnen, also da ja, cool. Nochmal als Hinweis, es gibt ganz viel Material im Internet, kann man sich YouTube-Videos angucken und ganz viel nachlesen, ist auf jeden Fall empfehlenswert, aber im Kern besteht die Methode einfach aus vier Kreisen, die dann in Fragen, die Fragen symbolisieren. Der erste Kreis ist, dass man sich fragt, was liebe ich überhaupt? Also was sind die Tätigkeiten, was ist das, was ich gerne mag, Hobbys, Themen an der Arbeit, wie auch immer. Das wäre so die erste Frage, genau.
Wie sehr geht das in meine Freizeit, diese?
Ja, also je mehr du hast, desto besser ist es. Also es ist einfach so ein Brainstorming, ja. Also du versuchst dein ganzes Leben mal herauszufinden, was wirklich die Tätigkeiten sind, die du liebst. Und du kannst es natürlich auf dein Studium beziehen, dass du sagst, ja, keine Ahnung, du fasst gerne Texte zusammen oder du schreibst gerne, dieses analytische Vorgehen ist irgendwas für dich, oder im Labor zu stehen, ja. Also es kann natürlich einen Kontext haben fürs Studium. Ich würde aber empfehlen, dass man das ganzheitlich betrachtet. Also du als Person, was liebst du? So wie du bist mit deinen Tätigkeiten. Und das ist einfach, ja, da hast du halt dann mehr Substanz, mehr Futter dann für später, um deinen Ikigai zu finden.
Okay, und weiter?
Ja, genau. Und der zweite Kreis ist dann, worin bin ich gut? Also, dass man das auch nochmal sich anschaut. Das kann, wie gesagt, immer noch beruflich oder aufs Studium bezogen werden, aber auch auf den privaten Bereich. Ja, wenn du zum Beispiel tolle Musik machen kannst, dann ist das vielleicht was, worin du gut bist, aber jetzt nichts mit dem Studium zu tun hat, würde ich aber trotzdem alles erfassen, aufnehmen. Der dritte Kreis ist dann die Frage, was braucht die Welt? Weil es ist manchmal so, dass nicht immer das, was man liebt und worin man gut ist, auch wirklich die Welt braucht. Mhm. Ja, also das ist so, ja, das ist dann so eine Art Hobby, was man macht, aber das braucht vielleicht die Welt nicht unbedingt. Aber vielleicht gibt es ja einen Bereich, wo du sagst, ja, also das finde ich cool, das braucht die Welt noch. Da kann man auch eine Sammlung vornehmen und ganz viele Ideen sammeln und dann einfach gucken, wo sind da die Schnittmengen. Die letzte Frage ist, wofür bezahlt man mich oder wofür kannst du bezahlt werden? Und das ist auch so dann die Frage mit deinen Kompetenzen, Qualifikationen, was für Möglichkeiten stehen dir zu, was ist einfach möglich für dich? Mhm. Und wenn man alle Kreise jetzt so ein bisschen in die Mitte zieht, dann ergeben sich so Schnittpunkte und in der Mitte ist halt so dieser Sweet Spot, den man so benennt. Und dieser Sweet Spot ist letztlich das, also oder etwas, was du liebst, worin du gut bist, was die Welt braucht und wofür du noch bezahlt wirst. Mhm. Also das ist dann so das Optimum, was man haben kann, der Ikigai. Und ich mache das ganz gern mit Gründern, weil diese Methode beantwortet die Frage, warum gründe ich überhaupt oder warum mache ich das, was ich mache? Und diese Frage wird letztlich immer interessant, wenn es mit dem Startup mal bergab geht oder mal wirklich Herausforderungen an der Tür stehen, wo man sagt, also boah, ey, die kosten mich jetzt echt so viel Kraft und Energie. Und dann fragen sich Gründer natürlich schnell, boah, warum mache ich das überhaupt hier? Warum gebe ich mir den Stress? Mhm. Und damit du diese Frage halt eben beantwortest, schaust du dann auf dein Ikigai und sagst, ah ja, cool, das ist es. Das ist meine Motivation, das ist mein Treibstoff, der da drin steckt. Dafür mache ich das. Ja. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Methode, um sich selbst zu reflektieren und dann einfach zu gucken, wo man selbst als Gründer auch hin möchte und als Person.
Ja, aber diese Ikigai-Methode, es ist jetzt natürlich auch so, dass wenn ich dann vielleicht mitten in so einem Gründungsprozess stecke, ich auch merke, ach, da bin ich ja vielleicht doch gar nicht so gut oder viel besser, als ich das vorher dachte. Das ist ja dann schon auch doch ein sehr dynamisches Modell als solches, oder? Also, oder ist es statisch?
Ja, also das ist ja, es ist ein Prozess, ja, auch diese Selbstreflexion. Du bist ja mit 20 vielleicht nicht so wie mit 30 oder mit 40 oder mit 50 oder im anderen Alter. Also man verändert sich ja auch als Mensch und es werden andere Themen auch mal wichtiger im Leben. Das ist ja alles dynamisch und genauso sollte auch dieses Modell verstanden werden. Es ist halt eher so eine Feststellung zu einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Und die Empfehlung von meiner Seite ist einfach, wenn es immer mal wieder Tiefpunkte gibt und die wird es einfach geben im unternehmerischen Leben, dass man das nutzt, um sich nochmal klar zu werden, okay, wo möchte ich hin? Ist das auch der richtige Weg? Ist das immer noch der richtige Weg? Und dann immer mal wieder mal zu machen, so eine Selbstreflexion. Und im Grunde kann man sagen, das ist halt ein echter Prozess und dauert, also ist auch nicht abgeschlossen. Ja? Also dieses Ikigai zu finden, das ist schon, ja, wertvoll. Kann ich mir schon vorstellen, auch eine Lebensaufgabe, ja.
Ja, ich stelle mir das jetzt als inneres Mantra quasi vor, gleichzeitig natürlich aber auch, dass ich jetzt dann vielleicht merke, ja, an gewissen Bereichen, da stoße ich persönlich an meine Grenzen, also auch um rauszufinden, wo liegen meine Stärken und wo liegen meine Schwächen und welche Leute muss ich mir noch mit ins Boot holen, dass das Ganze dann auch funktioniert. Das ist dann wahrscheinlich auch, also ja, wie so eine Checkliste, welche Kompetenzen müssen andere Leute mitbringen, die ich vielleicht weniger mitbringe. Da fiel mir jetzt nur als du hier gerade erzählt hast, fiel mir gerade noch eine andere Sache ein. Wir hatten jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, ja, und dann hat man eine tolle Idee und man ist vielleicht eher bescheiden und findet sie dann gar nicht so gut. Aber gibt es auch Ideen, die du gehört hast, wo du dachtest, das lassen wir mal lieber?
Ja, also das mit den Ideen ist halt immer so eine Sache, weil wir sind ja auch keine Wahrsager oder dergleichen oder wir wissen ja auch nicht, wie die Zukunft ist. Und deshalb ist es so, dass wir niemals die Idee an sich bewerten, sondern nur die Umsetzung. Und ich habe schon wirklich teilweise verrückte Ideen gehört, wo ich gedacht habe, so ja, also für mich, das wird bestimmt nichts. Ja, und ein Jahr später haben sie einen großen Preis gewonnen. Ja, wo ich denke so, wow, krass, ne? Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht so. Ne? Mhm. Und eben aus dieser Erfahrung hüte ich mich davor, wirklich eine Idee zu bewerten, weil vielleicht ist halt jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Time to market ist einfach nicht da. Und in 10, 15 Jahren ist die Idee vielleicht mal Gold wert oder so. Ja, also das kannst du von außen als Berater auch nie richtig bewerten. Du kannst nur sagen, ob der Weg in die Kommerzialisierung entsprechend, ob der sinnvoll ist oder nicht, ja. Also wenn du zum Beispiel die Idee hast, keine Ahnung, irgendwie Raketen auf den Mond zu schießen und nicht, du nicht gerade Elon Musk heißt, dann würde ich sagen, okay, wie kommst du an diese Rakete? Könnte vielleicht schwierig werden, ja, irgendwie für dich mit deinem Qualifikationsstand und dem Umfeld, in dem du dich bewegst. Aber es machen ja, andere Leute machen das ja. Das heißt, es ist, die Idee an sich kann vielleicht ja zu früh sein oder zu spät oder wie auch immer, aber die Umsetzung ist dann entsprechend für den Erfolg entscheidend und nicht sozusagen die Idee an sich.
Okay. Also wir waren jetzt bei, du hattest gesagt, es gibt drei Schritte. Wir waren beim ersten, das war so die Qualitätsanalyse der Idee, die jetzt aber weniger von High Innovation dann auch bewertet wird, sondern wo du dir eben selbst schaust als Gründerperson, ja, wie nützlich ist die für den Markt und wie innovativ. Und dann die Typanalyse, das war die Ikigai-Methode. Und dann Schritt 3, die Umsetzung. Gründe ich jetzt meine GmbH oder was kommt als nächstes?
Ja, genau. Nee, also ganz so schnell ist es dann auch nicht. Also ich habe das ja schon ein bisschen anklingen lassen. Es geht, bevor es um die Rechtsform geht, also wie gründe ich in Form von einer GmbH oder UG oder mit den anderen Formen, geht es erstmal darum herauszufinden, eben was ist das Geschäftsmodell, wo sind die Kunden, wie komme ich da dran, also letztlich sich einen Plan zu machen. Vorher, also vor ein paar Jahren, das war so, ja, vor 10 Jahren, war der Businessplan immer so, dass das Maß aller Dinge. Es hieß dann immer von Banken und Beratern, ja, schreib erstmal deinen Businessplan. Man hat aber festgestellt, dass dieser Businessplan natürlich schön geschrieben wurde, aber nichts mit der Realität zu tun hatte. Und entsprechend hat man da einfach eine gewisse Erkenntnislücke gesehen und versucht, das irgendwie zu kompensieren. Und dann wurde auch durch Alexander Osterwalder ein Modell publiziert, die Business Model Canvas. Und diese Business Model Canvas ist, wie der Name schon sagt, einfach eine Möglichkeit, ein Business Modell zu erstellen. Sehr flexibel, so mit Post-its und sowas. Das ist eine super Form, da agil sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und das ist, was wir als erstes machen. Wir entwickeln erstmal ein Businessmodell, ganz agil, ganz unverbindlich. Wir versuchen, da einen roten Faden reinzubringen in diese Idee, das zu verdichten, und das wäre so der erste Schritt. Dann schauen wir uns die Möglichkeiten an. Gibt es Fördermittel? Kann man die beantragen? Ist die Idee Fördermittel geeignet? Und dann am Ende ist es entscheidend, welche Go-to-Market-Strategie möchte man letztlich umsetzen. Und diese Go-to-Market-Strategie beinhaltet eben, dass man weiß, wer ist seine Zielgruppe, was sind potenzielle Kunden, wie vermarkte ich das, wie mache ich Marketing für die, wie baue ich meinen Sales auf. Das sind so die Überlegungen, die man im Vorfeld treffen sollte. Und dann beginnt man letztlich, die Leute ja wirklich anzurufen, ja, und zu sagen, hey, hör zu, ich bin da jetzt ganz frisch dabei, also mehr oder weniger, und ich habe da einfach, würde mich mal gern austauschen, also Kontakt zur Zielgruppe aufzunehmen, herausfinden, ist das, was ich hier wirklich habe, ein echtes Problem, sind meine potenziellen Kunden, sind das die richtigen, wollen die auch mein Produkt haben oder mein Service? Und dann geht man in den Markt, knüpft Kontakte und versucht dann entsprechend seine Leistung, seinen Service anzubieten in Form von Pilotprojekten oder anderen Arten, um da mal einzusteigen. Ja. Und das ist so der erste Schritt. Und dann, wenn so die ersten Umsätze sich abzeichnen oder wenn klar ist, im nächsten Monat, nächste Woche mache ich meinen ersten Umsatz, dann empfiehlt sich natürlich, da schon vorbereitet zu sein mit seinen Unterlagen fürs Finanzamt, für die ganzen, je nachdem, ob es eine GmbH ist, Notar, Rechtsanwälte, sollte man alles schon im Petto haben, um dann eben die Gründung nur noch vorzunehmen.
Ich verstehe. Du hattest von Businessplanen gesprochen und Businessmodellen. Kann ich jetzt sozusagen als Person, die eine Dienstleistung anbieten möchte, weil ich jetzt vielleicht in einem bestimmten Bereich ein Expertenwissen habe und dann weiß, ja, oder auch Journalisten zum Beispiel, also klassische freie Berufe, wo man ja irgendwie so einen Kleingewerbeschein braucht oder Gewerbeschein. Seid ihr dafür auch da oder geht es da immer gleich um die große Idee?
Nein, also wir sind für alle da, also auch für die Kleinstgewerbetreibenden oder auch so Freiberufler. Es ist halt immer so die Frage, die sich dann immer stellt, wo will der Einzelne hin damit? Also natürlich kann man jetzt als Freiberufler oder als freiberuflicher Journalist irgendwo arbeiten oder sich anstellen lassen oder wie auch immer. Das ist absolut in Ordnung. Und man muss sich auch wahrscheinlich Gedanken machen über die Positionierung im Markt, weil es gibt ja bestimmt auch einige, die ähnliche Services machen. Also du musst ja immer dir überlegen, wie positioniere ich und wie erreiche ich meine Kunden. Mhm. Und dafür sind wir da, diese Überlegungen gemeinsam durchzuführen. Und wir überlegen uns dann einfach, ja, welche Möglichkeiten hat der Einzelne, sich darzustellen. Da könnte zum Beispiel eine Webseite interessant sein. So, die Frage ist, die sich viele stellen, ja, wie mache ich überhaupt eine Webseite? Da haben wir einfach Kontakte, wir kennen ja einfach Wege, wie sowas funktioniert, und wir empfehlen dann entsprechend auch, tausche dich mal mit dem Gründer aus und mit dem, der hat schon mal sowas gemacht, und dann kommt dieses System mal so ein bisschen in Gang. Aber im Grunde ist unser Angebot natürlich, wir schauen uns an, okay, was sind die Alleinstellungsmerkmale, wo soll es hingehen, wo möchte man sich entwickeln, so strategische Fragen auch, die für jeden eigentlich wichtig sind. Mhm. Und jeder, der einen Anspruch hat, sozusagen da einfach sich weiterentwickeln zu wollen, für den also sind wir auf jeden Fall da und helfen, wo wir können, um entsprechend da auch die Ziele zu erreichen, die sich jeder eben auch selber steckt.
Von dem ganzen Angebot, was High Innovation jetzt hat, also es geht ja über die Beratung, Selbstfindung, Gründungstyp herausfinden, wer bin ich. Networking ist auch ein ganz wichtiger Stichpunkt, den ihr eben auch anbietet. Und das tatsächlich vernetzen sowohl mit finanziellen Geldgebern als auch mit einem Publikum, die da vielleicht eben Interesse haben. Wie gut wird denn euer Angebot angenommen? Im ersten Jahr kann man da schon Bilanz ziehen.
Ja, also auf jeden Fall wird das sehr, sehr gut angenommen. Also viele kommen, die eine Idee haben, wollen mit uns sprechen, wollen das Ganze mal ein bisschen so challengen und sich auch informieren, wie kann es weitergehen. Auch dieser Network-Aspekt ist oftmals mit drin. Was aber aktuell auch sehr stark oder vermehrt vorkommt, ist, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei unterstützen, wenn ein Drittmittelantrag, ein Forschungsantrag geschrieben wird, ist mittlerweile oft so, dass da der Fördermittelgeber eine gewisse einen Transferbereich erwartet. Also wie werden die Ergebnisse verwertet teilweise und mit einem konkreten Weg. Und da helfen wir auch entsprechend, das aufzubereiten in diesen Anträgen. Nämlich die Frage eben, wie wird Transfer dann wirklich umgesetzt aus diesen Forschungsprojekten? Und das ist oftmals eine Frage und dann eben ganz klassisch, ja, also Beratung zu diesen Themen, wie kann die Universität unterstützen, wie gründe ich, das sind so die Fragen, welche Wege muss ich dann gehen, das hatten wir jetzt alle so ein bisschen erörtert. Und das kommt immer wieder sehr, sehr gut an, also bei eigentlich allen Gruppen, ja, also Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Studierenden.
Und wie schnell bekommt man einen Termin bei euch? Muss man da anrufen? Ist das über E-Mail?
Ja, also man bekommt sehr schnell einen Termin. Also wenn es jetzt nicht gerade Urlaubszeit ist, die jetzt gerade ansteht. Aber im Grunde ist es auch, wir sind da super flexibel und auch sehr schnell gucken, wann wir, also dass wir das so schnell wie möglich dann beantworten und auch einen Termin vergeben. Das Ganze kann entweder uns persönlich, uns Berater ansprechen oder anschreiben. Da gibt es auf der Internetseite unter dem Reiter Transfer gibt es eine einen Ansprechpartner mit Kontaktdetails. Und dann gibt es noch eine E-Mail-Adresse.
Hoffentlich habt ihr jetzt noch mehr Anlauf als vorher. Mal schauen.
Auf jeden Fall, jetzt geht's durch die Decke hier, durch den Podcast.
Ja, na, es wäre auf jeden Fall schön, wenn sich die ZuhörerInnen von uns vielleicht inspiriert fühlen und sich einmal auch der Ikigai-Methode, die ja auch total für die allgemeine Berufsfindung hilft, ne? Also nicht nur für das Gründertum.
Auf jeden Fall, also das ist genau ganz allgemein fürs Leben, sage ich jetzt mal, aber auch gut geeignet, wenn man Gründer werden möchte, ja, oder Gründerin.
Genau, immer schön zielorientiert bleiben. Genau. Okay, vielen, vielen Dank.
Super.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, danke Annika fürs Gespräch und dir alles Gute.
Danke, ciao.
Tschüss.
Schnitt: Annika Skipper. Musik: I Don't Know von Lang featuring Morusk.